Künstliche Intelligenz. Keine Branche bleibt davon unberührt. Ist sie nun ein Segen oder ein Fluch? Darauf gibt's extrem unterschiedliche Antworten und das natürlich auch in der Fotografie. Wir werden heute mal die verschiedenen Seiten beleuchten. Da sind die einen, die ganz begeistert sind über die vielen netten kleinen Helferlein, die es jetzt in den Programmen und manchmal sogar schon in den Kameras gibt, um Bildgestaltung leichter zu machen. Und dann gibt es die andere Seite, die in der künstlichen Intelligenz den Untergang der Fotografie sehen. Zum einen, weil vielleicht Fotografen ganz überflüssig werden, wenn man Bilder künstlich per Eingabe einer Bildbeschreibung generieren kann. Oder auf der anderen Seite, die eben befürchtet, dass die Glaubwürdigkeit von Fotografie vollkommen verloren geht durch die Möglichkeit, beliebige Fake News mit Bildern zu untermauern. Das ist das Spannungsfeld, in dem die Diskussion um die künstliche Intelligenz in der Fotografie geführt wird. Wir betrachten das Ganze mal aus den verschiedenen Perspektiven. Herzlich willkommen zu unserem Fotopodcast Lichtpirsch.
Reden wir über Fotografie. Ich bin Andreas Erdmann, Fotohinter und Fotograf.
Und ich bin Klaus-Peter Kappest, Fotograf und Journalist aus dem Sauerland.
Ja, KI in der Fotografie ist ja ein ganz großes Schlagwort, was im Moment sehr, sehr stark durch alle Medien geistert, durch in vielen Gesprächen überall ist KI drin. Ist wirklich KI drin oder nicht? Man weiß es oftmals nicht. Aber KI ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen sollten. Es gibt ja einerseits lustige KI-Bilder, so die Anfänge der KI waren ganz witzige Sachen. Ich glaube, da kennst du ein paar Beispiele davon oder ein Beispiel.
Ja, also mein erster Kontakt mit KI war ein Hinweis von einem Kollegen, ich sollte doch bitte mal in einen KI-Bildgenerator Meerschwein eingeben. Und das Ergebnis war toll. Also da saß eine wunderschöne, fette Sau auf dem Grunde eines sandigen Meeres mit blauem Wasser darüber und die Sonne flickerte oben so durch. War ein tolles Bild, aber inzwischen können natürlich die KI-Generatoren ein richtiges Meerschweinchen produzieren. Also, aber am Anfang fand ich das sehr witzig.
Ja, zwischenzeitlich hat sich ja das Ganze etwas gewandelt. Wir haben ja allmählich schon die Entwicklung zu gefährlichen Fake-Bildern, KI-generierten Bildern. Da gab es ja Beispiele aus dem Gaza-Krieg, die nicht mehr so schön waren, wo es dann langsam bedenklich wird. Also hier, ich glaube, da ist eine Entwicklung da, die schwierig ist. Und wie siehst du das?
Ja, also ich denke, dass es unheimlich leicht geworden ist, Bildinhalte so darzustellen, Bildinhalte, die nichts mit der Realität zu tun haben, so darzustellen, dass es echt ausschaut. Und da muss man sich natürlich Gedanken drüber machen. Und ich weiß, dass aber viele Leute sich das tun. Und ich denke, darüber müssen wir uns mal ausführlich unterhalten.
Es gibt ja für Texte gibt ja die ChatGPT als Möglichkeit, Texte sich generieren zu lassen. Es gibt ja auch für Bildgeneratoren, für die ähnlich funktionieren wie ChatGPT. Was gibt es denn da an Möglichkeiten oder was für einen Bildgenerator gäbe es denn da?
Also da gibt es eine ganze Reihe. Der bekannteste nehme ich an, ist inzwischen Firefly, das Produkt von Adobe. Adobe ist ja, was Bildbearbeitung anbetrifft, immer noch der Marktführer. Und das gehört zu dieser Suite, die man mit Photoshop und Lightroom bucht, ist halt Firefly gleich mit dabei. Das ist ein Programm, wo man halt reinschreibt, einen Text, wie man sich ein Bild vorstellt und dann bekommt man es halt. Es gibt noch andere, da packen wir, glaube ich, mal ein paar Beispiele in die Shownotes. Da gibt es auch ein paar kostenfreie Angebote, also da einfach in die Shownotes gucken, da steht ein bisschen was darüber drin.
Sprich, wenn ich also Werbebilder für meine Firma machen möchte, kann ich ja sowas dann durchaus nutzen, dann kann es ja ganz interessant sein, auch dann eben diese kostenfreien Produkte zu nutzen. Es gibt aber auch die Möglichkeit für KI in der Fotografie als praktische Helfer die einzusetzen. Da gibt es ja eine Variante, um ein Bildarchiv in den Griff zu bekommen. Wenn ich ein großes Bildarchiv habe und ich keine Lust habe, hier mich händisch hinzusetzen, alles so verschlagworten, da gibt es ja auch was, ne?
Ja, also bei der Verschlagwortung sind ja viele Fotografen sehr, sehr faul. Also ich bin extrem faul, was das anbetrifft. Da gibt es zum Beispiel, findet sich auch gleich wieder in den Shownotes, das Programm Xaia. Da gibt es zwei Varianten, eine Standalone-Fassung und ein Plugin für Photoshop. Da werden die Bilder einfach analysiert. Also das gesamte Bildarchiv wird irgendwie gescannt, egal ob das 100, 200, 300.000 Bilder sind. Da braucht er halt eine Weile und verschlagwortet das. Halbwegs brauchbar, natürlich nicht absolut perfekt, aber doch schon so gut, dass es immerhin besser ist als gar keine Verschlagwortung.
Also sprich, wenn ich dann Bilder suche, auf, weil ich hier ein Blumenbild haben möchte für irgendeine Illustration oder für eine Einladungskarte und ich nicht weiß, wo ich jetzt mein Bild, Blumenbild abgespeichert habe, dann kann ich eben über diese Verschlagwortung dann mein Bild viel, viel leichter finden, ne?
Genau, also Blume insgesamt oder sicherlich auch einzelne Blumenarten. Kannst du dann Rose eingeben oder Veilchen oder irgendwie sowas und mit etwas Glück kommt dann was.
Ja, fein, sehr schön. Es gibt ja ansonsten auch die Möglichkeit, KI in der Bildentwicklung und Bildbearbeitung einzusetzen. Also ich selber nutze Lightroom und was ich recht regelmäßig mache, ist, ist die Funktion Himmel erkennen oder Motiv erkennen. Wenn ich auf den Lofoten war, nur als Beispiel, konnte ich eben dann sagen, okay, ich lasse mir erstmal den Himmel erkennen. Ich entferne den Dunst etwas, ich verstärke etwas die Farben, je nachdem, wie ich es haben möchte, aber so, dass es noch natürlich ausschaut, kann aber genauso gut auch hergehen und sagen, okay, ich kenne mir ein Motiv. Also wenn ich denn diese Hütte, die nicht mehr so ganz schön rot war, weil sie entweder die Farbe verloren hatte oder weil eben die Lichtstimmung eben so war, dass nicht das Rot so war, wie ich es gerne gehabt hätte, kann ich eben hergehen und sagen, okay, erkennt mein Motiv, dann erkennt er die Hütte, kann ich das nachmaskieren, kann das separat bearbeiten. Also eine schöne Lösung, um Bildern ein bisschen anderen Touch zu geben, ohne dass sie stark bearbeitet ausschauen. Himmel austauschen ist auch so eine Möglichkeit, Farbanpassungen, Lichtreflexionen zu entfernen. Was natürlich auch geht, ist Personen entfernen. Also ich habe das, obwohl es auch nicht allzu neu ist, ich habe lange Zeit Panoramaaufnahmen gemacht, gab es dann Stitching-Programme, dann konnte ich dann schon hier eine Person markieren, schon ein paar Jahre her, da ging es auch schon, dass mir diese Personen rausgerechnet wurden, war auch eine ganz schicke Lösung. Neu ist, dass ich in Adobe bei Photoshop, dass ich Drähte entfernen kann. Also wenn ich hier Landschaften habe, die leider bei uns ja sehr häufig die Elektroleitungen, die eben die Landschaft verzieren, dass ich die eben schön rausmachen kann, damit das Bild etwas anschaulich ausschaut. Also da gibt es ja durchaus Möglichkeiten, das zu machen, ohne dass es schlecht ausschaut und einfach mal ein Bild etwas besser zu machen.
Mit der Beschreibung dieser Techniken stichst du ja jetzt so richtig in ein Wespennest. Das ist genau ja der Bereich, der so richtig intensiv diskutiert wird unter den Fotografen. Da gibt es die einen, die sich richtig darüber freuen, wie einfach jetzt vieles geworden ist. Da gibt es die fotografischen Puristen, die sagen, oh, das gehört verboten, diese Technik, die muss muss immer deklariert werden, wann das eingesetzt wird, das muss man überall dran schreiben und eigentlich untersagen, dass solche Bilder überhaupt veröffentlicht werden. Also ich sehe das nicht ganz so dramatisch. Ich würde sagen, man muss immer darauf achten, was wird jetzt wirklich damit gemacht. Die Technik als solche sollte man nicht verteufeln, sondern das, was damit gemacht werden kann. Wenn man mit extrem hoher ISO-Zahl fotografiert hat und nutzt dann irgendwie den neuen Entrauschgenerator in Lightroom, um eben das Rauschen zu beseitigen und das Bild natürlicher aussehen zu lassen. Also man beseitigt einfach einen technischen Mangel, der ja künstlich bei der Fotografie irgendwie ins Bild hineingekommen ist. Dann finde ich das absolut nicht verwerflich. Aber die Frage ist halt, wo genau ist dann die Grenze zum Fake-Bild, zur Fake News, zur Täuschung? Da gibt es irgendwie einen sehr fließenden Übergang. Man kann keine ganz scharfe Grenze ziehen. Und das Problem ist ja nicht neu in der Fotografie.
Also gab eigentlich schon in vergangenen Zeiten die Tendenz, Bilder zu manipulieren, zu verändern. Und da gibt es auch ganz hübsche Beispiele. Also du hattest ja mal im Vorgespräch zwei Beispiele mal genannt, die ich ganz witzig fand. Also ja, witzig in Anführungszeichen. Also einfach was früher schon der Fall war.
Ja, also das, was du gerade beschrieben hast in Photoshop, macht es einfacher. Aber da war es schon immer und zwar sehr lange. Ich würde mal sagen, solange es Fotografie gibt, wurde auch schon irgendwie damit manipuliert. Ein Beispiel ist halt aus der Zeit kurz nach der Oktoberrevolution aus der Sowjetunion. Da gibt es eine Rede von Lenin, da spricht er vor Rotarmisten und einige seiner Weggefährten stehen auf der Treppe, die auf das Rednerpult hinaufführen. Da steht Kamenev, Trotzki und ganz unten Stalin. Und als dann Stalin am Ruder war, dann kamen ja die anderen zwei, Kamenev und Trotzki, gerieten irgendwie so ein bisschen in Misskredit und wurden dann irgendwann körperlich entfernt und dann eben auch aus dem Bild entfernt. Da gibt es eine Retusche, die sieht wunderbar aus, die hat man also irgendwie rausgekratzt aus dem Bild und dann den Hintergrund peinlich genau wohl irgendwie reingemalt. Also jedenfalls das Bild sieht top aus und die beiden unliebsam gewordenen Kameraden sind einfach verschwunden. Das ist das eine. Das andere ist ein Beispiel aus dem Zweiten Golfkrieg, also im Irakkrieg, wo drei Soldaten auf dem Bild zu sehen sind. Oder wenn man das Bild gesamt betrachtet, hat man halt in der Mitte einen knienden irakischen Soldaten mit gefesselten Händen und einem in den Nacken gelegten Kopf, der den Mund etwas öffnet. Rechts von ihm steht ein amerikanischer Soldat, der ihm einen Schluck Wasser reicht aus einer Feldflasche. Links steht ein anderer amerikanischer Soldat, der hat eine Maschinenpistole über die Schulter gehängt und der Lauf der Pistole geht so ein bisschen Richtung Kopf des am Boden Knienden. Und dieses Bild kann man halt sehr unterschiedlich drucken. Also ohne da groß zu retuschieren, kann ich einfach den Bildausschnitt verändern. Und wenn ich den so verändere, dass der rechte amerikanische Soldat mit der Flasche eben nicht zu sehen ist, dann sieht es aus wie eine Hinrichtung. Und wenn ich das anders beschneide, dass also der linke mit der Maschinenpistole nicht zu sehen ist, dann hat man den Eindruck, es ist ein sehr fürsorgliches Bild. Also ich kann im Grunde durch Wahl des Bildausschnittes die Aussage um 180 Grad drehen. Und das zeigt im Grunde, Manipulation war eigentlich schon immer irgendwie da und möglich. Es ist nur einfacher geworden jetzt.
Also es galt also schon immer Vertrauen dem Fotografen. Um alle Bilder zu beurteilen, war immer so eine Vertrauensfrage. Und es gibt aber durchaus jetzt zwischenzeitlich Tendenzen oder einfach Möglichkeiten, die in der Entwicklung sind, wo es die Reise hingehen könnte, damit ich eben sicher sein kann, wo einerseits die Medien wie die Zeitungen, die Magazine sicher sein können, dass die Bilder, die sie bekommen, auch wirklich der Wahrheit entsprechen, um diese zu überprüfen. Da gibt es ja die ersten Möglichkeiten, da gibt's, die da entstehen. Welche Richtung geht es denn da? Was ist denn da dein Kenntnisstand?
Ja, also da, ich bin ja als Reportagefotograf viel unterwegs und freue mich, dass mir viele mir vertrauen von meinen Kunden. Das war der einzige Weg, man konnte nur dem Fotograf vertrauen. Und jetzt in Zukunft bekomme ich aber tatsächlich wohl ein Werkzeug in der Hand, technisch zu beweisen, dass das, was mein Bild zeigt, auch halbwegs authentisch war. Das nennt man Content Credentials. Die Idee dahinter ist folgende. Das ist ja grundsätzlich bei jedem digitalen Bild, egal ob ich das mit dem Fotoapparat oder mit dem Handy aufnehme, wird immer ein Vorschaubild errechnet, damit ich sofort nach der Aufnahme auf dem Display sehe, was ich da aufgenommen habe. Das muss immer erstellt werden. Und in Zukunft gibt es halt die technische Möglichkeit, dieses Bild zu verschlüsseln, sodass es nicht mehr verändert werden kann und diese verschlüsselte Vorschaudatei in die Metadaten an die ursprüngliche Bilddatei anzuhängen, sodass es immer mit dem Bild verschickt wird, dass man also jederzeit die Möglichkeit hat, das fertige Bild, das ich gezeigt bekomme, mit dem darin verschlüsselten Vorschaubild, das im Augenblick der Aufnahme entstanden ist, zu vergleichen und zu überprüfen, was ist denn an dem Bild eigentlich verändert worden.
Also steht dann in den EXIF-Daten drin, wo heute schon das Datum drin steht, wo die Kameratyp, das verwendete Objektiv, die meine GPS-Daten, wenn ich sie mit aufzeichnen möchte, all das finde ich ja heute schon in EXIF-Daten drin. Und da kommt dann eben zukünftig diese ergänzende Information rein. Ne? Und ich, nach meinem Kenntnisstand ist Leica der erste Hersteller, der auch eine Hardwarelösung dafür schon anbietet. Eine Leica MFP ist ein Chip verbaut, der eben die Verschlüsselung mit hardware-seitig unterstützt. Bei Nikon soll es dann wohl erstmal mit einer Firmware-Lösung gehen in nächster Zeit. Vielleicht springen die auch den Zug auch auf, das hardware-seitig zu machen.
Ja, Leica ist inzwischen damit nicht mehr ganz alleine. Also da haben ein paar andere Hersteller jetzt schon nachgezogen. Und das Entscheidende dabei ist ja, nur die Verschlüsselung des Vorschaubildes alleine reicht ja noch nicht. Ich könnte natürlich auch ein KI-Bild komplett den Computer erfinden lassen und dann davon ein Vorschaubild erstellen und das verschlüsseln, wäre ja auch theoretisch möglich. Aber bei dieser Hardware-Lösung geht es halt darum, dass die Kamera hardwaremäßig eingebautes Zertifikat quasi gleich damit verbindet. Die Kameras sind registriert, sind also Zertifikate, die vom Hersteller dann herausgegeben werden, die eingebaut werden in die Kamera. Das wird mit dem verschlüsselten Vorschaubild verbunden, dieses Zertifikat, sodass man eben nachprüfen kann, jawohl, dieses Vorschaubild, das hier verschlüsselt ist, das ist auch mit einer tatsächlich existierenden Kamera gemacht worden und man kann dann gleich nachschauen, die gehört dem Fotografen XY. Also das ist im Grunde die Idee bei dieser Hardware-Lösung. Und da merkt man eigentlich gleich schon, im Grunde geht es auch nur mit so einer Hardware-Lösung. Natürlich gibt es Übergangsversuche mit Firmware irgendwas zu machen, aber sobald man das nicht hardware-technisch direkt in die Kamera implementiert, wird natürlich die Manipulation, der Betrug Betrug schon wieder gleich deutlich einfacher. Aber klar, zu der Initiative, die diese Idee Content Credentials entwickelt hat, gehören ja auch große Player wie Microsoft und Adobe dazu. Und nicht jeder Reportagefotograf will ja sofort alle seine Kameras wegschmeißen und sich komplett was Neues kaufen müssen. Also da ist schon eine gewisse Notwendigkeit dafür da, auch eine reine Softwarelösung zu finden. Zumindest mal in so einer Übergangsphase so als zweitbeste Lösung.
Bei Adobe, wie funktioniert das bei Adobe dann? Also Adobe als großer Player in der Bildbearbeitung?
Ja, die waren interessanterweise von Anfang an bei dieser Initiative dabei. Also angefangen hat New York Times, dann kamen relativ schnell Adobe und Microsoft dazu und jetzt eben die Kamerahersteller. Also insofern sind die da auch sehr interessiert dran. Da ist es halt so, dass wenn jetzt ich in einem Adobe-Produkt ein Bild weiter bearbeite, entwickle, also sagen wir mal zum Beispiel Lightroom, ich mache halt ein paar RAW-Entwicklungen, verändere ein bisschen die Kontraste, verändere ein bisschen die Farben oder verwandle ein Farbbild in ein Schwarz-Weiß-Bild, dann habe ich die Möglichkeit eben auch diese Funktion Content Credentials anzukreuzen und dann wird das ein Protokoll dessen, was ich tue, in die EXIF-Daten hineingeschrieben. Auch wieder in verschlüsselter Form. Das ist also eine zusätzliche Möglichkeit. Also wenn ich in der Kamera das Vorschaubild habe, ist das natürlich das Beste. Wenn meine Kamera das nicht anbietet, dann kann ich aber zumindest dieses Protokoll der Veränderungen abspeichern, um zu sagen, das habe ich wirklich getan. Da muss man mir natürlich immer noch glauben, dass ich am Anfang ein gescheites Bild gemacht habe. Also der beste Nachweis ist wirklich, wenn ich hardwareseitig das kodiert ist, wenn da drin steht, das war die und die Kamera, die existiert auch, ist eine echte Kamera, die ist registriert auch auf der Seite mit ihrer Seriennummer, da weiß man genau, aha, da ist auch registriert, das gehört dem und dem Fotografen, das ist alles also hinterlegt, dann ist das natürlich der beste Fingerabdruck. Und übrigens, diese ganze Kodierung erfolgt mit einem System, das auch beim Online-Banking verwendet wird, also das schon eine gewisse Sicherheit dann hoffentlich bietet. Also das ist die Idee jetzt bei Adobe, dass halt dieses Protokoll ergänzt wird oder als einzige Lösung da ist, wenn halt kameraseitig noch nicht die Content Credentials erzeugt wurden.
Also ich kann dann, als wenn ich ein Bild ankaufe, angenommen, ich bin Zeitungsredakteur, ich habe Bilder im Angebot, die ich ankaufen möchte für eine Veröffentlichung, kann ich dann über eine entsprechende Website checken. Ist das Bild entsprechend so aufgenommen worden, kann ich dem Bild vertrauen? Also insofern habe ich sogar eine Weiterentwicklung gegenüber dem, was früher war. Ich habe tatsächlich zum ersten Mal die Möglichkeit, etwas zu prüfen, ob das wirklich der Wahrheit entspricht. Und muss nicht nur dem Bildautor vertrauen, sondern ich habe die Möglichkeit, das zu prüfen, zu checken. Also finde ich eine spannende Lösung.
Ja, also wenn diese hardwaretechnische Zertifizierung vorgenommen ist, dann muss man dem Fotografen nicht mehr blind vertrauen, sondern dann kann man sagen, ja, hier ist also wirklich ein technischer Beweis erbracht. Wenn das nicht da ist, wenn es eine reine Softwarelösung ist, dann muss man schon dem ursprünglichen Autor vertrauen. Dann geht es eben bei den Content Credentials in erster Linie darum, da sicherzustellen, dass im Nachhinein da nicht irgendwer in der Verarbeitungskette, in der Vertriebskette des Bildes irgendwas dran manipuliert hat.
Wir reden ja bisher nur über Online-Geschichten, also wenn ich das Bild im Netz verwende, wie sieht es bei gedruckten Bildern aus? Wenn ich ein Magazin im Spiegel ein Bild habe oder in irgendeinem anderen Magazin im Geo und das Bild prüfen möchte als Leser, als Nutzer, habe ich da auch eine Möglichkeit?
Das ist alles noch so ein bisschen in der Entwicklung, aber ja, natürlich muss es da auch eine Möglichkeit geben. Also zum einen ist natürlich wichtig, dass diese Website, wo ich das digitale Bild überprüfen kann, steht nicht nur den Profi-Bildnutzern zur Verfügung, sondern das kann ich auch als Leser eines Online-Mediums, wenn ich das Bild also digital vorliegen habe, kann ich auch als Privatmensch diese Website nutzen. Die ist frei zugänglich, die gibt es schon in den Shownotes, wenn wir die aufführen, wo sie zu finden ist. Man zieht dann einfach das digitale Foto in diese Website rein, sieht dann sofort, wenn diese Content-Credential-Geschichten hinterlegt sind, sieht man halt das Bild, das man im Internet gefunden hat und daneben das ursprüngliche Vorschaubild und kann dann selber entscheiden, ob man mit den Veränderungen, die vorgenommen worden sind, leben kann oder nicht. Und wenn das Protokoll von Adobe noch da ist, das Veränderungsprotokoll, wird das da auch mit angezeigt. So, das ist also der Weg, der jedem Leser bei Online vorsteht. Jetzt ist natürlich der nächste Punkt halt bei Print. Was mache ich da? Da sind ja die EXIF-Daten auf jeden Fall erstmal weg. So, die Grundidee, die dann ist, ist folgende, dass wenn ich als Fotograf, Fotojournalist möchte, dass diese Überprüfbarkeit da ist, dann muss ich das Bild registrieren, indem ich halt diese EXIF-Daten bereitstelle auf dem Server hinter dieser Website, die dann zur Überprüfung genutzt wird. Der Leser fotografiert einfach mit seinem Handy die Seite ab, wo er das Bild findet, hat dann ja wieder eine digitale Fassung, schmeißt das genauso wie das Bild, das er digital gefunden hat, auch in dieser Website einfach hinein, zieht das also einfach so rüber und dann merkt halt die Website, okay, da sind jetzt keine EXIF-Daten dran, gucke ich doch mal in meiner Datenbank, ob ich das Bild da vielleicht schon habe. Und diese Bilderkennungsalgorithmen sind ja ziemlich gut. Also man kann, selbst wenn ich ein Foto jetzt auf ein Kissen drucken würde und fotografiere das ab, kann man das identifizieren, was das Originalbild ist. Das funktioniert also relativ gut, wenn das Originalbild also registriert wurde. Dann habe ich ganz genauso die Möglichkeit, wieder das originale Vorschaubild mir anzeigen zu lassen. So ist die Idee irgendwie, wie das genau ausschaut, muss man schauen. Vieles davon ist noch in der Beta-Phase, in der Ideenphase. Große Bildagenturen sind da mit im Boot, also AFP zum Beispiel arbeitet da kräftig dran mit und ja, muss man schauen, wie sich das genau entwickelt.
Also nachdem da unheimlich viele zwischenzeitlich am Werken sind, so ist die Hoffnung gegeben, dass es in die richtige Richtung geht und dass wir auch zukünftig entsprechenden Bildern vertrauen können, die wir sehen. Und nicht nur bei jedem Zeit ein Bild denken, ist es gefaked, ist nicht gefaked. Ich glaube, das geht in die richtige Richtung.
Ja, also da bin ich auch recht zuversichtlich. Also erst war ich natürlich sehr erschrocken, als ich sagte, mein Gott, werde ich als Fotograf oder Fotojournalist überflüssig. Und jetzt habe ich das Gefühl, wenn das klappt, dann wertet es eigentlich den Fotojournalisten sogar auf. Und wir haben halt dann in Zukunft die Möglichkeit, unsere Arbeit zertifiziert zu hinterlegen und zu sagen, jawohl, das ist echt. Und im Grunde ist das sogar für die Glaubwürdigkeit von Fotojournalismus eine Chance. Vielleicht, hoffen wir.
Ah ja, ist sehr interessant. Also insofern wäre es ja durchaus auch eine Lösung für das Bildbeispiel aus dem Irakkrieg mit diesen beiden Soldaten, wo dann einerseits der Bildredakteur oder der Redakteur oder auch der Leser erkennen kann, ob das Bild der Wahrheit entspricht oder nicht, indem er das Bild eben checkt, wenn diese Lösung tatsächlich so vorgestellt wird. Das finde ich eine ganz interessante Geschichte. Aber es gibt auch noch ein ganz anderes Problem mit Bildern heute und auch die veröffentlicht werden, mit der rechtlichen Geschichte, dass eben Bilder oftmals als Trainingsmaterial verwendet werden für die Trainieren von der KI. Wie sieht es denn damit aus?
Ja, also das ist natürlich was in der Berufsfoto-Community gerade heftig diskutiert wird. Dass die Leute sagen, Mensch, ich möchte nicht, dass mein Material KI-Bildgeneratoren trainiert, mich selbst damit überflüssig macht und ich werde noch nicht mal dafür bezahlt. Also das sind Sachen, die sind ganz übel aus Sicht der Berufsfotografen. Und da helfen tatsächlich die Content Credentials wahrscheinlich auch weiter. Also die Idee ist, dass es eben auch dort ein weiteres Feld in diesen EXIF-Daten gibt, wo man verbindlich eben einmal den Urheberverweis anbringt, wo man aber auch ganz klar schon sagen soll, dieses Bildmaterial ist nicht freigegeben für das Trainieren von KI-Generatoren. Das wird also in den EXIF-Daten hinterlegt. Damit wird das illegal, das heißt natürlich, dass es trotzdem gemacht werden kann. Aber ich kann zumindest schon mal einmal deutlich machen, ich will das nicht. Und Firmen, die sich dran halten, und ich würde mal sagen, so eine Firma wie Adobe oder Microsoft, die werden sich wohl dran halten müssen irgendwie, sonst kriegen sie, glaube ich, doch ganz böse von der Foto-Community einen Schlag auf die Finger. Also hoffe ich zumindest, vielleicht bin ich auch zu naiv, aber ich glaube das jetzt mal einfach, dass es irgendwie klappt. Die würden sich dann hoffentlich dran halten. Also ich denke, das ist auch ein ganz guter Ansatz in den Content Credentials.
An der Stelle setzt übrigens auch eine neue Software eines niederländischen Unternehmens an, die heißen Lithium. Das ist eine Software, die zum einen Content Credentials produziert, also verschlüsselte Metadaten ganz fest mit einem Bild verbindet. Dazu gehört dann auch ein besonderes Metadatenfeld, wo eine Opt-out-Option eingetragen werden kann, wo man also ausdrücklich sagen kann, ich verbiete, dass mein Bild für das Trainieren von KI-Modellen genutzt wird. Und wenn ich mir mal so anschaue, was in der IT-Branche aktuell diskutiert wird, so auf welchem geistigen und rechtlich-moralischen Niveau die unterwegs sind, scheint mir das auch ziemlich dringend geboten zu sein. Im aktuellen Newsletter des Berufsfotografenverbandes Freelance wird erzählt, dass der Twitter-Mitbegründer Jack Dorsey eine Debatte um geistige Eigentumsrechte angestoßen hat und erfordert natürlich deren Abschaffung. Elon Musk hat ihm dabei übrigens zugestimmt. Und Jack Dorsey findet wohl es ungeheuerlich, dass er für Trainingsmaterial für seine KI auch noch bezahlen soll. Und da schreibt er, also Freelance hier, Das muss sehr lästig sein. Ungefähr so lästig wie jedes Eigentumsrecht für einen gewöhnlichen Dieb. Ja, das bringt's eigentlich ziemlich genau auf den Punkt. Wenn kreative Werke von Urhebern als Trainingsmaterial für KI genutzt werden, ist das ganz einfacher Diebstahl. So als ob ich in ein Haus einbreche und da Sachen mitnehme und die dann irgendwie selber weiterverarbeite. Da muss natürlich auch dagegen vorgegangen werden und diese spezielle Software Lithium von diesem niederländischen Unternehmen, die ist genau für diesen Zweck auch gedacht, dass man nämlich eben sein eigenes Material markieren kann und damit deutlich macht, ich verbiete, dass meine eigenen Werke als Trainingsmaterial für KI genutzt werden. Ob sich dann irgendeiner daran hält, ist das natürlich eine ganz andere Sache, aber dann ist zumindest rechtssicher gesagt, also das hier ist eine Schranke, das gehört mir und wenn du es als KI-Trainingsmaterial benutzt, dann ist das Diebstahl. Das zumindest mal zu sagen, ist ja schon mal was, weil das Bewusstsein in vielen, gerade in der IT-Branche, ist das Bewusstsein, dass man eben durch das kreative Schaffen eines Werkes ein Eigentumsrecht erzeugt und dass es Diebstahl ist, das Zeug einfach unentgeltlich dann zu nutzen. Das ist ja ein Bewusstsein, das gar nicht mehr so drin ist in unserer Gesellschaft. Dass also viele Leute haben irgendwie das Gefühl, ja, Fotos und Texte im Internet, ist ja alles frei, kann ich ja mitmachen, was ich will. Das ist natürlich nicht der Fall und das mal deutlich zu sagen, ist ja auch schon mal ein Schritt.
Dann schauen wir mal, bis wenn das alles soweit ist. Freut mich, dass ihr dabei wart. Mein Name ist Andreas Erdmann.
Und mein Name ist Klaus-Peter Kappest. Ich hoffe, wir hören uns, wenn Andreas und ich wieder unterwegs sind, hier auf der Lichtbirsch.